Hi, ich bin Christine von Dharma Academy und begrüße dich. Während Wissenschaftler immer noch nicht genau wissen, warum es im Tierreich von Zeit zu Zeit zu Adoptionen zwischen verschiedensten Arten kommt, spekulieren einige, dass die Genetik eine Rolle spielt. Jenny Holland, Autorin des Buchs Unwahrscheinliche Freundschaften aus dem Jahr 2011, sagte mal in einem Interview gegenüber National Geographic, dass Empathie der Kern dieses Verhaltens sein könnte. Und dass ein Tier ein anderes aufnehmen kann, um seinen Schmerz, seinen Hunger oder seine Einsamkeit zu lindern. Sie ist der Meinung, wie wir auch, Säugetiere haben die gleichen Gehirnstrukturen und das gleiche System in Bezug auf Emotionen wie wir. Warum also nicht? Adoptionen finden immer zwischen Eltern und Kindern statt. Einige Eltern sind fürsorglich genug, ein Kind aufzunehmen, unabhängig von ihrer Spezies. Das können Tiere sein, die ein menschliches Kind großziehen, Menschen, die ein Tierkind großziehen, Tiere, die Tiere einer anderen Art großziehen oder auch eine beliebige Kombination der drei. Es spielt keine Rolle, da Adoption immer noch Adoption ist und Eltern immer Eltern bleiben werden. Das Thema der Adoption kann ein Thema der Gesellschaft sein oder auch nicht. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen dies im wirklichen Leben bei verschiedenen Tierarten passiert, sogar bei Tieren, die sich normalerweise gegenseitig fressen würden. Es gibt auch Berichte, wenn auch nur wenige, wenn überhaupt verifiziert, von Kindern, die in der Wildnis verloren gegangen sind und von Tieren beschützt oder sogar aufgezogen wurden. Da Menschen biologisch gesehen auch Tiere sind, zählt auch die Aufzucht von Haustieren. Was aber genau ist Adoption eigentlich? Schaut mal bei Wikipedia, dann steht da Adoption oder Annahme an Kindesstatt oder Annahme als Kind bezeichnet die rechtliche Begründung eines Eltern-Kind-Verhältnisses zwischen dem Annehmenden und dem Kind, und zwar ohne Rücksicht auf die biologische Abstammung. Annahme als eigenes Kind. Darüber sollte man mal nachdenken. Wenn Tiere andere Tiere adoptieren, dann stimmt das genauso. Denn sie behandeln die andere Spezies genau wie ihre eigenen Kinder. Was aber tun wir mit den Hunden, die wir halten? Behandeln wir sie wie Kinder oder eher wie Sklaven, die gefälligst zu tun haben, was wir wollen? Der Spruch "Adopt, not shop" ging und geht um die Welt. Wo ist denn da der Unterschied? Wir holen einen Hund aus dem Tierheim oder aus einer sogenannten Pflegestelle und bezahlen dafür. Also wird er gekauft. Oder wir holen einen Hund vom Züchter und bezahlen dafür. Also wird er gekauft. Bei vielen Menschen wird der Wert abhängig vom Preis gemacht. Der teure Rassehund als Statussymbol, aber auch der arme, geprügelte und misshandelte Hund aus dem Tierheim. Warum werden Hunde von Menschen adoptiert? Im Gegensatz zu den Tieren, die eine andere Spezies adoptieren, steht beim Menschen der Egoismus im Vordergrund. Und nicht das adoptierte Tier. Man will einen Begleiter, man will einen Kinderersatz, man will sich besser fühlen, man will gelobt werden für den Einsatz, man will ein Statussymbol. Kurz, man tut es, um für sich selbst etwas zu tun. Verstehe mich nicht falsch, ich schließe mich da keinesfalls aus. Ist aber das Tier dann adoptiert, also zieht es in die Familie ein, da kommen dann die Unterschiede zum Tragen. Will ich einen gehorsamen Diener oder einen Hund, der etwas für mich tut, weil er, der Hund, es will? Warum dressiere ich das Adoptivkind und verlange von der ersten Minute an bedingungslosen Gehorsam? Welcher Typ bin ich denn? Hundehalter oder Eltern? Ganz nebenbei, eine Psychologin der Uni Bonn hat die Beziehung zwischen Mensch und Hund untersucht. Und dabei hat sie drei Haupttypen von Hundehaltern ausgemacht. Der prestigeorientierte Hundehalter. Der will mit dem Hund unter anderem sein eigenes Selbstbewusstsein stärken und sein Ansehen bei anderen Menschen verbessern. Wie es dem Hund dabei geht, interessiert ihn nicht besonders. Denn mit den arteigenen Bedürfnissen seines Hundes beschäftigt er sich wenig. Typ 2, sehr stark auf den Hund fixiert. Das Tier ist sein Ein und Alles. Seine volle Aufmerksamkeit gilt dem Wohlbefinden des Hundes, allerdings ohne den Hund zu vermenschlichen. Darum ist bei diesem Typ die Qualität der Mensch-Hund-Beziehung hoch. Auch wenn sich der Halter eher zu Tieren als zu Menschen hingezogen fühlt, verhält er sich dennoch rücksichtsvoll in der Öffentlichkeit und möchte mit seinem Hund niemanden belästigen oder gar gefährden. Und der dritte Typ, laut dieser Psychologin, bezeichnet sie als naturverbunden und sozial. Dieser Typ beschäftigt sich aktiv mit dem Tier, ist kontaktfreudig und freut sich, wenn er über den Hund neue Menschen kennenlernt. Zwischenmenschliche Beziehungen sind ihm noch wichtiger als der Hund. Dieser Typ verfügt über ein hohes Fachwissen zur Hundehaltung, achtet auf eine gute Erziehung seines Hundes. Anmerkung von mir persönlich, bedeutet der Hund als Flirtfaktor und Sozialisierer. Ich persönlich sehe das auch nicht ganz so, zumal Typ 3 den Hund ebenso benutzt wie Typ 1. Und was von dem sogenannten Fachwissen zu halten ist, habe ich ja im Webinar, das Anti-Hunde-Training-Webinar, deutlich gemacht. Außerdem gibt's jede Menge Mischtypen. Dennoch, frag dich doch mal selbst, wo du dich einordnen würdest. Aber gehen wir jetzt erstmal wieder zurück zur Adoption. Wir haben es ja bereits erwähnt und wenn wir ehrlich sind, müssen wir auch zugeben, dass Hunde wie alle Tiere Handelsware sind. Entweder verdient der Züchter dran oder der Tierschutz. Fürs Tier selber macht das keinen Unterschied. Die einen werben mit toller Abstammung und super Charakter, die anderen machen es über die Mitleidstour. Was letztlich wahr ist und was nicht, egal. Denn der neue Besitzer, und das sage ich mit Absicht, Besitzer des Tieres glaubt es und gibt alles auch ungefiltert so weiter. Letztendlich bleibt es ein Geschäft und die Betroffenen, nämlich die Tiere, bleiben auf der Strecke. Dabei geht's Kindern leider nicht viel anders. Besonders mit Adoptionen aus dem Ausland wird viel Geld verdient. Ach was, mit Hunden aus dem Ausland ja auch. Bei Kindern aus dem Ausland werden die gleichen Horrorgeschichten erzählt wie bei Auslandshunden. Wer fragt schon nach, ob die leibliche Mutter mit der Wegnahme ihres Kindes einverstanden war oder nicht? Wer forscht wirklich nach, ob der arme Auslandshund wirklich gequält wurde, auf der Straße lebte oder schlicht seinem Besitzer geklaut worden? Besser fragt man nicht. Denn wer fragt oder nachforscht, könnte Antworten bekommen und die mag er vielleicht nicht. Doch zurück zur Adoption. Ob nur aus dem Tierschutz oder vom Züchter oder auch einfach irgendwo eingesammelt. Jetzt ist es da, das neue Familienmitglied. Und wird zuerst mal überall rumgezeigt. Die Nachbarn, die Freunde, alle müssen ja wissen, dass man nun Adoptivmutter oder Vater ist. Was aber ist mit der Psyche, den Empfindungen, dem seelischen Schmerz des Adoptivlings? Hunde und Menschen haben die gleichen Gehirnstrukturen, die gleichen neuronalen Netzwerke, die gleichen Empfindungen und die gleichen seelischen und körperlichen Beschwerden. Und wie einige namhafte Wissenschaftler wie Korn aus Kanada oder Mikloschi aus Ungarn schon vor über 10 Jahren festgestellt und auch verbreitet haben, Hunde empfinden ihre Menschen wie Kinder ihre Eltern. Wer also einen Hund aufnimmt, wird gleich in zweifacher Hinsicht Eltern. Wohlgemerkt Eltern, nicht Halter. So wenig wir Kinderhalter sind, so wenig sollten wir Hundehalter sein. Schauen wir also mal, wie die Adoption aus der Empfindung eines Hundes wirkt. Der frisch adoptierte Hund hat erstmal ein Trauma. Ob vom Züchter oder sonst woher, er hat alles verloren. Seine Kumpels, seine Familie, Mutter, Geschwister, Menschen, die er kannte, Umgebung, die er kannte, alles. Er wird rückartig in eine andere Welt versetzt. Tierschutzhunde wurden bis zur Adoption oft schon herumgeschubst, sind aus ihrer Welt gerissen worden und kamen bestenfalls von da ins Tierheim. In den allermeisten Fällen kommen sie jedoch aus ihrer Welt in eine Pflegestelle und werden oft mehrfach vermittelt, also adoptiert und dann wieder weggegeben, wenn sie nicht gleich so waren, wie der Mensch sich das vorgestellt hat. Vergleichen wir das mit Kindern. Von der Mutter in die Pflegefamilie, von der Pflegefamilie ins Kinderheim oder umgekehrt. Von der Mutter ins Kinderheim, dann in eine Pflegefamilie, dann in eine andere Pflegefamilie und so weiter. Ein traumatisches Erlebnis jagt das nächste. Beim Hund vom Züchter ist das nicht viel anders. Von der Mutter und bei guten Züchtern der Familie in eine andere Welt. Keine Zeit zu trauern. Keine Zeit, erstmal Bindungen aufzubauen. Das Hundebaby hat zu funktionieren. Und zwar so, wie der Mensch es will. Es hat keine Zeit, neue und alte Eindrücke zu verarbeiten. Trauma auf mehreren Ebenen. Bindungstrauma, Akuttrauma, Komplextrauma. Was folgt häufig aus diesen traumatischen Erlebnissen? PTBS, posttraumatische Belastungsstörung. Für den Menschen mit Empathie, und davon gibt's wenige, ist das am Verhalten erkennbar. Wird hier nicht sofort durch die sichere Bindung und viel Verständnis eingegriffen, ist eine schwere posttraumatische Belastungsstörung fast unvermeidbar. Manche Hunde sind allerdings so stark und können irgendwann das Trauma aus sich selbst heraus verarbeiten. Dann jedenfalls, wenn nicht ständig neue Traumata dazukommen. Die meisten Hunde, speziell aber aus dem Tierschutz, können das nicht. Sie werden entweder aggressiv, das sind ca. 20%, depressiv, das sind ca. 30%, oder sie geben sich auf, erlernte Hilflosigkeit nennt man das, das sind 50% circa. Da haben es dann die Hunde von guten Züchtern schon besser. Sie wachsen in der menschlichen Familie mit Mutter, Geschwistern, eventuell Tanten und Onkel auf und werden vorsichtig und empathisch von den Züchtern auf ihr neues Leben vorbereitet. Diese Hunde haben dann bereits eine gewisse Resilienz entwickelt, also eine Stärke entwickelt, und verarbeiten das Trauma recht schnell, wenn, wie gesagt, nicht immer wieder neue traumatische Erlebnisse auf das arme Tier warten. So haben zum Beispiel ganz besonders Hunde aus dem Tierschutz immer die Angst, wieder weg zu müssen. Wir haben es ja erwähnt, dass sie oft viele Stationen durchlaufen. Sie haben Angst, nicht wirklich gewollt und akzeptiert zu werden. Und dieses Gefühl wird dann noch verstärkt durch das sofort beginnende Hundetraining. Blinder Gehorsam wird verlangt, ohne eine schon überhaupt keine sichere Bindung zu haben. Und der bereits unter Stress stehende Hund, ob nun Welpe oder Erwachsen, ist er vollkommen wurscht, zeigt die ersten Symptome. Unruhe, Ängste, nicht schlafen können, viel hecheln, viel fressen oder Futter verweigern, versteifter Gang, geduckter Gang und vieles mehr. Und nach den Symptomen kommt dann die erlernte Hilflosigkeit. Was bedeutet, dass der Hund sich aufgegeben hat? Mir begegnen solche Hunde leider tagtäglich. Es werden immer mehr. Und wenn du mal aufpasst und auf der Straße Hunden begegnest, denen in die Augen schaust und etwas Empathie hast, wirst auch du es sehen. Was ist das Problem an der Adoption bei Mensch und Hund? Mercy Ferrier schrieb in der Geschichte Die drei Gesichter der Adoptierten: Alle Säugetiere kennen ihre eigene Mutter mit allen Sinnen. Wenn ein Baby sofort von der Biomutter genommen wird und einer anderen Mutter übergeben wird, ist das Baby daher verwirrt und desorientiert. Es fragt sich, wo ist Mama? Die neue Mutter besteht dann den sensorischen Test nicht. Sie klingt nicht richtig, sie riecht nicht richtig und sie fühlt sich auch nicht richtig an. Oder sie hat einfach nicht die richtige Resonanz oder die richtige Energie. Dadurch wird das Baby, das Kind, egal ob Hund, Mensch oder sonstiges Säugetier, dysreguliert bedeutet, es steht unter starken Stimmungsschwankungen. Das ist niemandes Schuld, außer dass wir es einfach ignorieren und daher nicht ansprechen und nicht drüber nachdenken. Was macht dann das Kind oder der Welpe oder der Hund? Es geht sofort in den Bewältigungsmodus. Es ist etwas Verheerendes passiert und er, sie möchte nicht, dass das nochmal passiert. Es ist so ein Gefühl, meine engste Beziehung wurde abgebrochen. Deshalb möchte ich zu niemandem zu nahe kommen, falls er mich wieder verlässt. Das ist ein Zitat aus Das steif bewaffnete Kind. Oder es denkt, ich muss mich so festhalten, dass sie nicht entkommen kann. Das ist das Klettkind. In keinem Fall aber besteht das Vertrauen, dass die Mutter oder die Ersatzmutter oder eben der Mensch für das Kind bzw. den Hund da sein wird. Und dieses Misstrauen wird auf jede Person übertragen, der Adoptierte nahe kommen möchte. Es ist vollkommen egal, ob es beim Adoptierten um einen Menschen geht oder ein Tier. Eine menschlich Adoptierte beschreibt es zum Beispiel so, und das fand ich also ganz großartig, und das können wir auf jeden Fall auf den Hund 1:1 übertragen, und man sollte mal drüber nachdenken. Also, sie schreibt: Verlust eines Kindes, eines Elternteils, eines Geschwisters, einer Geschichte, einer Vergangenheit, einer Bindung. Es spielt keine Rolle, wie gut das Kind erzogen ist, wie viel besser die Adoptivfamilie in der Versorgung, Pflege oder Elternschaft ist. Es spielt keine Rolle, warum oder ob es das Beste war oder ob das Leben so viel besser ist, als es gewesen wäre. Es tut nichts zur Sache. Denn bevor irgendetwas anderes ist, ist Adoption ein Verlust. Wir werden aber gebeten, unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Sehnsucht nach einer biologischen Verbindung und das zerstörerische Gefühl, dass etwas mit uns nicht stimmt, dass uns jemand verraten hat, im Dienste des edlen Rettungsmythos zu unterdrücken. Aber Adoption kann mehrere Aufgaben umfassen. Sie ist viele Dinge gleichzeitig. Wir auch. Wir sind die Bastarde, die Unerwünschten, die Übergebenen, die Auserwählten, die Geretteten, die Geliebten und die Verlassenen. Wenn Hunde uns emotional so ähnlich sind, warum sollte dann ein Hund anders empfinden? Warum machen wir uns keine Gedanken darüber? Warum hören wir nicht? Warum hören wir auf den Unsinn, den uns irgendwer von außen eintrichtert? Den Unsinn wie: Hunde müssen gehorchen. Hunde greifen nach der Weltherrschaft. Hunde sind keine Menschen. Nee, sind sie nicht. Hunde wären nämlich auf jeden Fall die besseren Menschen. Sie haben uns nämlich sowieso so vieles voraus, gerade im Bereich Empathie und Emotionen. So, weiter geht's. Hunde müssen in die Hundeschule. Nein, müssen sie nicht. Hunde müssen sitzen und Platz und auf jedes Kommando hören. Nein, müssen sie nicht. Das wird uns eingetrichtert. Und. Um die Gefühle, die Emotionen der Hunde schert sich kein Mensch. Es wird Zeit, dass wir endlich mal unser Gehirn und ganz besonders die Empathie einschalten und diesem Unsinn ein Ende machen. Hunde haben Gefühle wie Menschen, nur eben mehr davon. Hunde haben Verstand wie Menschen, nur eben wie Kinder und nicht wie Erwachsene. Hunde brauchen Liebe und sichere Bindung, wie Kinder. Hunde sehen ihre Menschen als Elternersatz, sehen sich selbst also auch als adoptiert. Und hier schließt sich dann der Kreis. Jetzt wissen wir, jeder Hund ist adoptiert und jeder Hund ist traumatisiert. Bis jetzt haben wir nur die Traumata durch Adoption selbst angesprochen. Jeder Hund hat aber auch ein Vorleben, ein Leben vor der Adoption. Und das ist genauso vielfältig wie das Vorleben eines Adoptivkindes. Sicher, viele Hunde wurden tatsächlich misshandelt. Das kann körperliche, aber auch seelische Misshandlung einschließen. Gewalterfahrung und Vernachlässigung werden in ihrer nachhaltigen und zerstörerischen Wirkung auf den Hund immer noch massiv unterschätzt. Die traumatischen Erfahrungen führen zu deutlichen Störungen in der Entwicklung des Hundes. Im besonderen Maße in der eigenen und Selbst- und Fremdwahrnehmung und im Bereich der Bindung. Hunde, die nicht erleben durften, dass sie berührt werden, dass sie versorgt und angeregt werden, die beständigen emotionalen Mangel haben, Angst haben und die Uneinschätzbarkeit ihres Umfeldes erleben, die verlieren die Fähigkeit, tragfähige Beziehungen zu einzugehen, manchmal sogar für den Rest ihres Lebens. Viele Hundetrainer raten zum Beispiel dazu, den Hund zu ignorieren, bis er das tut, was man verlangt. Und sie wissen nicht, dass dieses Verhalten seelische Misshandlung darstellt. Wie viele Hundetrainer raten dazu, einen Hund zu korrigieren, indem man sie mit Wasser bespritzt oder auch mal elektrische Impulse einsetzt und wissen nicht, dass solches Verhalten Tierquälerei bedeutet und Misshandlung. Hunde, die so etwas erlebt haben, haben kein Vertrauen zu Menschen. Im Gegenteil, sie misstrauen allem und jedem. Sie haben erfahren, dass ihre Welt nicht verlässlich ist, dass ihr Leben ständig bedroht wird und dass Hilfe nicht zu erwarten ist, dass man auf sich allein gestellt ist und dass es eigentlich nur gilt, das Hier und Jetzt zu überleben und irgendwie zu bewerkstelligen. Diese Hunde wissen, das Leben ist ein Kampf und das ist ihre Sicht der Welt, geprägt durch die traumatischen Erfahrungen dank ihrer, in Anführungsstrichen, Eltern. Diese Erfahrungen prägen natürlich auch Art und Umfang der Hirnreifung des Hundes. Ebenso führen traumatische Situationen zu vermehrter Ausschüttung von Stresshormonen. Und die wiederum haben Auswirkungen auf das hundliche Gehirn, das nämlich auf ständige Alarmbereitschaft gepolt ist. Die Vorgeschichte, aber auch das gegenwärtige Leben eines Hundes hat also erhebliche Auswirkungen auf den Hund. Bedenken wir doch mal, wie zum Beispiel von Tierschutzorganisationen und Tierfängern Hunde eingefangen werden. Drahtschlinge um den Hals, ab in den Transporter, ab in die Box, ab ins Tierheim, raus aus dem Transporter und so weiter. Traumatischer kann es ja wohl nicht sein. Wie soll denn da Vertrauen zu Menschen entstehen? Die Reaktionen eines Hundes, die aufgrund solcher Erfahrungen eintreten können, möchte ich nachfolgend nur mal in Stichworten zusammenfassen. Wenig Vertrauen, also Misstrauen. Alles unter Kontrolle haben müssen. Negatives Selbstwertgefühl. Die denken, sie sind selber schuld, dass ihnen das passiert ist. Beziehungsstörungen. Entweder gehen sie mit allen mit, lassen Fremde viel zu nah an sich heran oder lassen ihre Hundeeltern außen vor. Massive Ängste, Verwirrungen, extreme Gefühle, die hin und her pendeln. Loyalitätskonflikte, immer alles richtig machen wollen. Der Will to Please, sich das Gefühl haben, sich einschleimen zu müssen. Entwicklungsverzögerungen, also Blockaden. Sie erlernen Überlebensstrategien und Überlebenstechniken. Sie sind sehr selbstständig oder scheinen sehr selbstständig, müssen alles selbst tun. Haben ein Grundmangelgefühl. Sie haben das Gefühl, nie genug zu bekommen. Sie denken, Leben ist Kampf und so verhalten sie sich auch. Klar werden sie dadurch auch aggressiv oder depressiv, je nachdem. Sie haben aber auch Wahrnehmungsprobleme. Sie erkennen Gefahren nicht, sind schmerzunempfindlich und so weiter. Sie haben auf jeden Fall Konzentrationsprobleme oder sie zeigen extremes Verhalten, was auch noch schwankt. Also von Aggression zu Depression und wieder zurück. Traumatisierte Hunde und besonders die, die in den ersten 6 Lebensmonaten schwere Misshandlung oder Vernachlässigung oder eben eingefangen wurden, erleben mussten, neigen dazu, auf der emotionalen und kognitiven Stufe dieser Entwicklung stehen zu bleiben, auf der sie traumatisiert wurden. Ich muss nochmal zurückkommen auf den Tierschutz, speziell aus dem Ausland. Es kann nicht angehen, dass deutsche und österreichische Tierheime überfüllt sind und ständig Hunde aus dem Ausland auf den Horrortrip geschickt werden. Diese Hunde sind mehrfach traumatisiert und der lange, oft tagelange Transport macht es mit Sicherheit nicht besser. Man muss sich nur mal vor Augen führen, wie viele Hunde von sogenannten Tierschutzorganisationen bereits bei der Übergabe an den nächsten verloren gehen. Wenn man sie dann unter Umständen wiederfindet, haben sie weitere traumatische Erlebnisse gesammelt. Das ist in meinen Augen kein Tierschutz, es ist ein Geschäft und letztendlich reine Tierquälerei. Im Übrigen spreche ich aus eigener Erfahrung, weil ich in Ungarn wohne. Ich weiß, wie viele Hunde hier angeblich misshandelt wurden oder Streuner waren oder einfach nur hübsche Hunde, die dann plötzlich in irgendeinem Tierheim in Österreich oder Deutschland wieder aufgefunden wurden. Diese Hunde wurden hier schlicht vom Grundstück geklaut. Und davon gibt's massenhaft. Und das ist mit Sicherheit nicht nur hier in Ungarn so. Also Augen auf bei der Adoption von Auslandshunden. Aber wieder zurück zur Adoption. Gehen wir von aus, du hast den Hund deiner Träume gefunden. Wie gehst du jetzt vor? Wie erleichterst du ihm jetzt die Eingewöhnung? Und wie hilfst du ihm, seine bisherigen traumatischen Erfahrungen zu verarbeiten? Der Hund braucht eventuell Tage, Wochen, Monate oder sogar noch länger, bis er Vertrauen fassen kann. Er sollte seine neue Umgebung möglichst beaufsichtigt, aber selbstständig erkunden dürfen. Man hat ja hoffentlich das Haus, die Wohnung, den Garten hundesicher gemacht, bevor der Hund ankam. Man bedrängt ihn nicht. Man streichelt ihn nur, wenn er kommt und das will. Man jagt ihn nicht durch den Garten, um hineinzufangen. Da ist ein Geschirr und Leine von der ersten Minute an sinnvoll. Nicht alleine lassen. So lange mindestens nicht, bis Vertrauen und sichere Bindung bestehen. Und dann ganz allmählich daran gewöhnen. Monate, aber auch Jahre dauern. Jede Trennung ist für den Hund ein weiteres Trauma. Er hat nur die Wahl der erlernten Hilflosigkeit oder er steht unter Dauerstress. Und Dauerstress macht sich bemerkbar durch Bellen, Jaulen und so weiter. Zerstören. Wer dann gegen diese Emotionen dressiert, begeht einen weiteren Vertrauensbruch und schickt den Hund immer wieder in seine traumatische Erfahrung. Bis, ja, bis er sich eben aufgibt oder aggressiv reagiert oder auch Zerstörungswut an den Tag legt. Hunde haben Angst allein, egal wie alt sie sind und wie man sie ans Alleinsein gewöhnt. Und zwar kommt mein Mensch zurück und das muss man wissen und entsprechend agieren. Keine Fremden, außer der im Haushalt lebenden Menschen. Und zwar sollte kein fremder Mensch mit dem Hund Kontakt aufnehmen können. Nicht stolz herumreichen, von allen streicheln lassen und was der Undinge mehr sind. Ruhe ist angesagt. Und zwar so lange, wie es eben dauert. So lange, bis der Hund Vertrauen fassen kann. Wir lassen in den ersten Wochen, Monaten Besucher grundsätzlich nicht zu. Und bevor unser Hund nicht mindestens 20 Wochen bei uns ist, hat hier keiner was verloren. Meist dauert sogar länger. Und wir verbieten grundsätzlich jedem, nicht nur am Anfang, sondern lebenslang, unsere Hunde anzufassen. Der Hund will es und zeigt das auch deutlich, sondern Kinn und Brust. Und jedes Mal hat der Hund Gelegenheit, er kann weggehen. Keiner hält meine Hunde fest. Schritt 3. Keine Hundeschule, keine Welpengruppen oder ähnliches. Wenn es denn unbedingt sein muss, keinesfalls bevor die sichere Bindung besteht und nur mit äußerster Vorsicht und Umsicht. In jeder Situation muss der Hund durch seinen Menschen beschützt werden, auch wenn der Hundetrainer, die Trainerin etwas anderes sagt. Wer seinen Hund liebt, der schützt ihn, unter Umständen auch vor Hundetrainern. In unserem nächsten Video nahe, Bindung ist nicht alles, gehen wir genau noch darauf ein. Kein Training, kein Grundgehorsam, keine Grunderziehung, sondern sanfte Erziehung, wie man ein Säugling oder ein Kleinkind, also ein Säugling, wenn es Welpen handelt, oder ein Kleinkind, wenn es ein erwachsener Hund ist, erzieht. Sanft und fürsorglich. Keine Kommandos, keine Signale. Nichts von all dem, was Hundetrainer erzählen. Wenn der Hund uns als Eltern ansieht, sollten wir ihn dann nicht auch wie liebevolle Eltern behandeln? Sollten wir uns nicht wie liebevolle Eltern verhalten? Wie passt dann der sogenannte Grundgehorsam mit Sitz, Platz, Bleib in diese liebevolle Erziehung? Welchen Säugling oder welches Kleinkind muss heute noch auf Befehl stillsitzen, dableiben und Befehle befolgen? Warum dann der Hund? Und dann noch vom ersten Tag an. Warum wird der Hund, der uns Eltern sehen soll, sofort in die Welpengruppe oder Hundeschule geschickt, wo er nichts weiter lernt, als dass man ihn unterdrückt, ihn brechen will? Er behauptet, dass so etwas in der Hundeschule nicht passiert, Er soll sich nur mal die Trainingsmethoden anschauen. Da steht der Hundehalter beim Welpe, der nur ein Halsband trägt, auf der Leine, damit er sich nicht rühren kann. Bindest du dein Kind auf dem Stuhl fest, damit es ruhig sitzt? Und wenn man die ganzen Trainingsmethoden sich mal in Ruhe anschaut, dann kommt man mit etwas Empathie und mit viel Verstand, kommt man dahinter, dass das nicht die Lösung sein kann. Ist dann der Aufbau der sicheren Bindung. Wer nicht weiß, wie das geht, erfährt es dann in unserem nächsten Video nahe, weil da geht's um die sichere Bindung, um die Schaffung von Vertrauen und so weiter. Wenn alles bis dahin gut gelaufen ist, dann braucht's keine Hundeschule, keine Welpengruppe und kein Training mehr. Denn dann hast du deinen Traumhund erzogen. Mehr dazu gibt's auch in den nächsten Video nahen. Naja, bei uns auf der Webseite. Dann machst du es nämlich so, wie wir es machen, ohne alles, ohne Leckerli, ohne Bestechung und wir haben nur Traumhunde hier. Davon kannst du dich ja selbst überzeugen.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.